HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Schönen guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Hashtag Out in Church. Das ist der Name für eine Aktion von 125 kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vor genau einem Jahr öffentlich gemacht haben, dass sie queer lieben und damit gegen die amtliche katholische Sexualmoral verstoßen und auch ihren Job riskieren. Wir fragen heute, was ist eigentlich seitdem passiert? Was hat sich verändert? Und ich spreche mit dem katholischen Theologen und spirituellen Bestsellerautor Pierre Stutz, der damals mit dabei war bei Out in Church, warum für ihn diese Bewegung so wichtig ist. Nach der geltenden katholischen Lehrmeinung ist Homosexualität Sünde und darf nicht offen gelebt werden. Wer in einer nicht heterosexuellen Beziehung lebt, der oder die darf nicht bei der katholischen Kirche arbeiten. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, durfte. Denn nach dem Outing von 125 Mitarbeitenden in der katholischen Kirche vor einem Jahr hat es doch im kirchlichen Arbeitsrecht deutliche Veränderungen gegeben. Und bei den Diskussionen im katholischen Reformprozess Synodaler Weg geht es auch ganz grundsätzlich um eine völlige Neubewertung von homosexueller Liebe. Allerdings, ein Jahr nach Out in Church bleiben viele noch immer skeptisch.
Raphael Steinbach sitzt im Reboots, einer Stuttgarter Schwulenkneipe. In seiner Freizeit lebt der Auszubildende der katholischen Kirche ein offen homosexuelles Leben. Bei der Arbeit hingegen hat es der 19-Jährige geheim gehalten. Bis zur Aktion Out in Church vor einem Jahr. Raphael Steinbach machte mit. Doch da er an höchster Stelle der bischöflichen Verwaltung arbeitet, hatte er schlaflose Nächte.
Werde ich danach sofort rausgekickt? Wie werden meine Eltern auch darauf reagieren? Da war schon Angst da.
Freunde, aber auch Fremde sprachen ihn auf der Straße auf sein öffentliches Coming-out an, gratulierten, solidarisierten sich. Und zu seinem Erstaunen signalisierte ihm auch die Personalabteilung, du bist willkommen, so wie du bist. Inzwischen wurde auch das kirchliche Arbeitsrecht in 21 der 27 deutschen Bistümer geändert. Demnach soll das Beziehungsleben der Mitarbeitenden als rechtlich unantastbare Zone ausgespart bleiben. An Kleriker und Ordensleute bleiben die kirchlichen Anforderungen bestehen und beziehen sich, etwa mit dem Zölibat, weiterhin auch auf ihr Privatleben. Doch Raphael Steinbach reichen die Änderungen nicht.
Es gab ganz viel großes Gerede, aber bisher ist noch nichts passiert, noch nicht wirklich viel.
Am Bodensee sieht Armin Noppenberger das ähnlich. Jahrzehntelang hatte der schwule Pfarrer seine sexuelle Orientierung versteckt, weil Männer mit, Zitat, tiefsitzenden homosexuellen Neigungen nicht Priester werden dürfen, obwohl sie ohnehin zölibatär zu leben haben. Das Schweigen zu brechen war für Noppenberger eine Befreiung.
Ich fühle mich seitdem selbstverständlicher oder ich sag mal ganzer irgendwie. Ich bin aus einem Schatten herausgetreten. Also ich stehe mehr in der Sonne als bisher.
Dass die katholische Kirche ihr Arbeitsrecht verändert, findet er gut. Aber
die Änderung der Grundordnung, die halte ich für eine Behandlung am Symptom einer Schmerzstelle, wo man die Ursache des Schmerzes gerade nicht fähig ist, selbst zu beseitigen.
Die Ursache, die katholische Sexualmoral, an der sich nichts verändert habe. Gelebte Homosexualität bleibt eine Sünde. Jahrhundertealte Lehrmeinungen lassen sich nicht einfach in einem Jahr wegwischen. Aus Angst vor Ablehnung trauen sich deshalb viele queere Gläubige weiterhin nicht, sich zu outen. Raphael Steinbach betritt seine Kirche St. Fidelis. Er ist enttäuscht. Auf die ersten positiven Reaktionen folgten Verletzungen, über die er nicht sprechen will. Nur so viel. Taten und Worte, sagt er, passten nicht zusammen. Nach der Ausbildung weiter für die Kirche zu arbeiten, das kann er sich nicht mehr vorstellen. Obwohl er am liebsten in die Verkündigung gehen würde. Und doch will er Kirchenmitglied bleiben. Bei St. Fidelis hat er einen Schutzraum gefunden, der ihm gut tut.
Weil man eben hier genau das in die Tat umsetzen kann, wo man eigentlich tagtäglich dafür kämpft, dass alle Menschen hier mit dabei sein dürfen und dass keinem irgendwie seine Würde abgesprochen wird.
Er hofft, dass sich diese Haltung auch in der Kirchenhierarchie durchsetzt.
Ein Jahr nach dem Outing von 125 homosexuellen und queeren Mitarbeitenden in der katholischen Kirche hat sich einiges verändert, aber zufrieden sind die Betroffenen noch lange nicht, wie uns Sophie Rebmann berichtete. Und einer, der bei der Aktion Out in Church mit dabei war vor einem Jahr, ist der katholische Theologe und spirituelle Autor Pierre Stutz. Seit seiner Jugendzeit hat er mit seiner Homosexualität gerungen und sie verdrängt. Erst durch eine schwere Lebenskrise, ein zweijähriges Burnout, hat er letztlich auch die spirituelle Kraft gefunden, zu seinen eigenen Sehnsüchten auch zu stehen. Er hat das Priesteramt aufgegeben, ist heute ein vielgefragter Autor und Vortragsredner. Ich habe in dieser Woche mit Pierre Stutz gesprochen und habe ihn gefragt, ob er sich noch erinnern kann an diesen Tag im Januar vor einem Jahr, als die Aktion Out in Church öffentlich wurde.
Ja, auf jeden Fall. Das wird einer meiner wichtigen Daten sein in meinem Leben. Mhm. Wir haben ja als Gruppe 125 Personen 9 Monate im Geheimen auf diesen Tag hingearbeitet. Und wir wussten ja nicht, wie dann die Reaktionen waren. Und wir konnten dann im Vorher in der Mediathek konnten wir die Sendung anschauen und ich war natürlich total bewegt, was ich schon vorher erlebt habe. Mein Outing liegt ja 20 Jahre zurück. Ich habe mich ja 2002 geoutet. Und in der Begegnung mit so vielen jungen Menschen, also Menschen zwischen 20 und 30, die auch heute noch darunter leiden, die auch suizidale Gedanken haben, wie ich das hatte, das hat mich natürlich erschüttert und zugleich hat es mir auch eine unglaubliche Kraft gegeben. Und die Resonanz, die hat ja dann all unsere Erwartungen übertroffen.
Sie haben es schon gesagt, Ihr persönliches Outing liegt schon 20 Jahre zurück. Warum haben Sie dann bei dieser Aktion nochmal mitgemacht?
Ja, weil ich eben gemerkt habe, dass das immer noch hochaktuell ist, dass da eben ein unglaublicher Leidensdruck ist und dieses Anliegen eben immer noch entschiedener und auch mit Druck, das wollten wir ja machen, weil scheinbar ohne Druck sich halt so wenig verändert. Und es ist auch dadurch entstanden, weil die beiden Initiatoren, also Jens Ehebrecht zum Sande aus Hamburg und Bernd Mönkebüscher aus Hamm, ich bin mit ihnen persönlich befreundet und ich habe mich natürlich schon immer wieder gefragt, warum soll ich jetzt das alles nochmal durchmachen, weil das hat mich auch wieder zu schlaflosen Nächten geführt. Ich finde das so eine Ungerechtigkeit. Ich kämpfe ja für die Menschenrechte und letztlich geht es darum, dass eine kirchliche Gemeinschaft sich auf einen Mann aus Nazareth berufen kann und immer noch so viele Menschen unterdrücken kann. Und das war eben diese Kraft in dieser Sendung, wie ich es auch gesagt habe, wir stehen nicht mehr zur Verfügung, uns unterdrücken zu lassen. Und wir sind nicht mehr bereit, dass man über uns redet, jetzt reden wir.
Man muss vielleicht noch mal sagen, unter diesem Hashtag Out in Church gibt es eine Website. Es gab diesen großen Film in der ARD, der auch in der ARD-Mediathek noch zu finden ist. Und eben dann natürlich viele persönliche Statements in den Medien. Und es ist ja tatsächlich so, bis dahin galt es eben nach offizieller Lehrart, dass offen homosexuell lebende Menschen ihren Job in der Kirche verlieren. Was haben Sie gespürt? Was ist da passiert, dass die Menschen eben gesagt haben, jetzt stellen wir uns hin, jetzt reden wir?
Eben, es war diese Solidarisierung, die mir bis dahin auch gefehlt habe. Ich habe schon bei meinem Outing, also 2002, weil ich habe ja 49 Jahre gebraucht, bis ich das gewagt habe, weil ich wollte meinen Job nicht verlieren. Ich bin nach wie vor leidenschaftlich gerne Priester. Und ich habe gemerkt, es braucht eine Solidarisierung. Und nach meinem Outing hat die leider nicht stattgefunden. Und jetzt ist der Leidensdruck ist gestiegen. Man kann ja dann auch sagen, sowas kann man ja nicht machen. Es war dann auch ein glücklicher Zufall. Und dass jetzt das Arbeitsrecht in den meisten Diözesen Deutschlands geändert wurde auf 1. Januar, also das übertrifft all unsere Erwartungen. Weil ich weiß noch, bei der ersten Sitzung, das war so im Mai 2021, da haben wir gesagt, ja, haben wir genug langen Atem, um 10 Jahre zu kämpfen, damit in 10 Jahren vielleicht das Arbeitsrecht geändert wird. Und dass das jetzt möglich wurde, dass das ist einfach unglaublich. Und zugleich, es sind ja 7 Forderungen, die Hauptforderung auch, dass diese homophobe, diskriminierende katholische Lehre, dass also ich, der einen Mann liebe seit 20 Jahren, dass das nicht Gott gewollt sein soll. Das ist für mich so himmelschreiend, und auf dieser Ebene, auf der Ebene der Lehre, hat sich ja leider überhaupt noch nichts geändert.
Ich wollte gerade fragen, was haben Sie an Veränderungen gespürt seitdem? Also das Arbeitsrecht ist das eine, das ja die Generalvikare in den Bistümern sehr schnell gesagt haben, da müssen wir einfach schnell in den Verordnungen etwas ändern, dass eben homosexuelle oder queer lebende Menschen nicht fürchten müssen, ihren Job zu verlieren. Aber das andere ist ja dieses Atmosphärische und auch das Theologische.
Ja, genau. Ja. Also in den Gemeinden hat sich ja schon seit 20 Jahren, schon nach meinem Outing, ich hatte ja da Ängste, dass all meine Bücher verbrannt werden. Ich hatte noch so irreale Ängste. Und ich habe ja nach meinem Outing habe ich ja 800 Briefe erhalten. Und da waren 1 Dutzend von Leuten, die mich in die Hölle schicken wollten. Und ich habe ja damals schon gesagt, mich kann niemand in die Hölle schicken. Ich komme aus der Hölle. Ich habe 49 Jahre Krieg gegen mich geführt. Und das war unglaublich. Und ich bin heute noch immer total berührt, dass ich noch lebe und dass ich schlussendlich daran gewachsen bin.
Gab es jetzt solche Reaktionen auch noch, die Ihnen alles Schlechte an den Hals gewünscht haben?
Nee, da war jetzt nochmal eine ganz große Anerkennung, und das haben auch die meisten, alle 125. In der Zwischenzeit sind wir jetzt 600. Ja. Also das hat sich jetzt
Es haben sich noch viele angeschlossen.
Ja. Aber es sind ja noch viel mehr. Es sind ja der Anteil der queeren Menschen, gerade im religiösen Bereich, betrifft jetzt nicht nur die katholische Konfession, sondern auch in anderen Religionen, auch Buddhismus, Islam, Judentum, ist das halt immer noch sehr tabuisiert. Und daran arbeiten wir, dass dieses Tabu gebrochen wird, dass diese Diskriminierungsstrategien gebrochen werden können, und vor allem, dass diese Lehre, die einfach aus meiner Sicht, natürlich ist meine Sicht begrenzt, ich versuche ja immer auch verschiedene Meinungen zu verstehen, aber aus meiner Sicht und auch aus der Mehrheit der Bibelforscherinnen und Forscher ist es einfach nicht mehr vertretbar, dass sich in der Liebe zu meinem Mann nicht auch die Liebe Gottes ereignen sollte. Und darum kämpfen wir weiter, es wird noch ein langer Weg. Aber es hat auch mir persönlich noch mal wieder einen unglaublichen Schub gegeben. Doch, Veränderung ist möglich, sogar in der katholischen Kirche.
Der katholische Theologe und spirituelle Autor Pierre Stutz über seine Beteiligung an der Aktion Out in Church und was sich in der katholischen Kirche noch ändern muss. Ich habe noch länger mit Pierre Stutz gesprochen, auch darüber, welche spirituellen Einsichten ihm geholfen haben. Das ganze Gespräch können Sie am kommenden Mittwoch hören, in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur, mittags um 12.05 Uhr.
HR Info. Himmel und Erde.
Himmel und Erde am 22. Januar. Viele kalte, graue Tage haben wir zuletzt erlebt. Manchen drückt das schon auf die Stimmung. Dann stellt sich so ein Winterblues ein. Wo können wir dann Energien auftanken? Darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Andere denken vielleicht schon eher in Richtung Frühling, machen schon Pläne für die Zeit, wenn man wieder mehr draußen sein kann. Wie ist das bei Ihnen mit diesen Januargefühlen? Eher noch Winterstarre oder schon Aufbruchsvorfreude? Meine Kollegin Inga Kreusch hat sich mal auf den Straßen in Frankfurt umgehört. Januargefühle zwischen Winterstarre und Aufbruchsvorfreude. Tatsächlich ist die Welt draußen ja an vielen Tagen grau in grau. Ostern ist noch 3 Monate hin. Erstmal ist also noch Durchhalten angesagt. Wo können wir da Energie auftanken? Darum geht's heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Und vielleicht lohnt ja ein Blick in die Natur. Wie machen es eigentlich Pflanzen und Tiere in diesen Wochen mit ihrem Energiehaushalt? Das wollte HR-Inforeporterin Anna Vogel mal herausfinden.
Mit geübten Griffen zieht Rainer Hennings seine grünen Gummistiefel an. Sich mit Fischen zu beschäftigen, ist für ihn Hobby und Beruf. Denn er ist Gewässerökologe und Vizepräsident im Verband Hessischer Fischer. Mit langen Schritten führt er durch das nasse Gras an einen Bachlauf in seinem Heimatort Fürth im Odenwald. Auf dem Weg erklärt er:
Fische und auch die meisten anderen wassergebundenen Tiere sind wechselwarme Tiere. Das heißt, ihre Körpertemperatur können sie nicht selbstständig regulieren. Die entspricht immer der Außentemperatur des Wassers.
Zusammen spähen wir in das trübe, schnelle Wasser vor uns. Doch wir sehen weder Fische noch andere Wasserlebewesen. Für Rainer Hennings nicht verwunderlich.
In der Kälte wird der Stoffwechsel viel langsamer. Das Herz schlägt statt 100 bis 120 Mal in der Minute nur noch 3 oder 4 oder 5 Mal. Es gibt Fische, die halten regelrechten Winterschlaf, so zum Beispiel die Schleier. Und der Aal und der Wels, die graben sich auch richtig ein. Da schaut nur noch der Kopf raus und die ist fast ohne jede Aktivität. Andere, vor allen Dingen die Karpfenartigen, sind gar nicht so starr, wie man denkt.
Rainer Hennings sagt, spricht man über das Verhalten von Fischen im Winter, muss man grundsätzlich zwischen Fließ- und Stehgewässern unterscheiden. Denn 4 Grad warmes Wasser hat die höchste Dichte. In ruhigen Gewässern sinkt es somit ganz nach unten und die Fische mit.
Und in diese Bereiche, wo sich das dann relativ warme 4 Grad Wasser sammelt, da halten sich dann im Stehgewässer die Fische gerne auf.
In der Tiefe sind die trägen Fische dann gut vor Fressfeinden geschützt. Und auch in Fließgewässern sammeln sich die Fische an tieferen, ruhigeren Stellen. Doch gerade in kleinen Bächen und Flüssen sind sie dort mit ihrem trägen Stoffwechsel immer noch leichte Beute für zum Beispiel Kormorane. Rainer Hennings sagt trotzdem über die Winterzeit:
Diese Phase im Winter ist für unsere heimischen Fische, die an die Jahreszeitenabläufe angepasst sind, ist die wichtig. Es ist eine gewisse Ruhezeit. Man muss dann auch darauf achten, dass am Gewässer wirklich Ruhe einkehrt.
Wenn sich die Fische erschrecken und fliehen wollen, kann sie das wertvolle Energiereserven kosten. Als Angler hat Rainer Hennings deshalb im Winter Pause. In dieser Zeit beschäftigt er sich lieber damit, was er von Fischen lernen kann.
Ach, wir können uns schon abgucken, dass es manchmal sehr, sehr hilfreich ist, wenn man mal eine Weile langsamer tut. Wir müssen nicht unseren Herzschlag runterregeln, aber einfach mal die ganze Geschichte langsamer angehen lassen.
Von Fischen lernen und den Energieverbrauch runterfahren. Der Tipp vom Fachmann, den uns Reporterin Anna Vogel mitgebracht hat. Das viele Grau in Grau draußen, das raubt vielen Menschen die Vitalität. Die Kälte, die fehlende Sonne und die Dunkelheit, das kann schon mal auf die Stimmung schlagen. Aber man kann das alles auch ganz anders sehen. Gerade diese Zeit des Jahres ist nämlich ganz kostbar für uns, um Energie zu sammeln. Das sagt Angelika Gulder, Diplompsychologin, Bestsellerautorin und Coach. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat mit ihr gesprochen.
Sie leben auf einem Seminarhof ganz im Norden Deutschlands mit Tieren, mitten in der Natur. Leben Sie da auch im Einklang mit den Jahreszeiten oder sieht jeder Tag gleich aus?
Nee, also es ist sehr stark spürbar, natürlich einmal die Temperaturen, klar, wenn man jeden Tag mehrfach rausgeht und sich auch körperlich betätigt, dann spürt man das besonders deutlich. Aber es ist auch tatsächlich so, dass es im Winter um 16 Uhr ist hier wirklich schwarz draußen, weil hier gibt es ja keine Straßenlaternen und nichts. Und da muss sogar ich mir behelfen, indem ich zum Beispiel eine Tageslichtlampe einschalte, damit der Tag ein bisschen länger mit guter Stimmung weitergeht.
Ist das dann sowas wie ein Winterschlaf, den wir dann auch fühlen und gegen den wir was tun, im Gegensatz zu manchen Tieren?
Ja und nein. Also für mich ist es so, dass der Winter im Prinzip dazu dient, genau wie in der Natur, dass wir uns ein Stück weit runterfahren, regenerieren, alles ein bisschen ruhiger angehen. Und natürlich klappt das nicht für jeden Menschen einfach so. Aber auch wenn das beruflich jetzt vielleicht nicht geht, sollten wir zumindest nicht als Privatperson große Projekte starten, wie zum Beispiel im November anfangen, morgens joggen zu gehen oder so, sondern uns das eher für die Zeit aufheben, wo die Natur uns auch wieder einen Schwung dafür gibt. Also wenn die ersten Tulpen so ihre Köpfchen aus der Erde stecken oder so.
Also wenn wir jetzt sehr erschöpft und müde sind, ist die Energie dann direkt mit der Natur verbunden und die ruht sich halt auch gerade mal ein bisschen aus. Also wo ist die Energie hingekommen im Winter?
Ja, also es ist eher so, dass dieser Energieverlust damit zu tun hat, dass wir nicht mit dem Fluss gehen, dass wir eben nicht loslassen und sagen, okay, jetzt ist es eben einfach mal ein bisschen ruhiger, die Dinge dauern ein bisschen länger. Und weil wir uns dagegen stellen, weil wir so weitermachen wollen wie immer, dadurch kommt dann unser Energieverlust. Da arbeiten wir quasi gegen die Natur, sowohl draußen als auch in uns selber. Und stattdessen sollten wir uns lieber bewusst mehr Auszeiten gönnen, um diese Regeneration, die quasi im Raum steht als Auftrag für uns, auch tatsächlich zu nutzen.
Urlaub machen im Winter?
Nicht zwangsweise. Also ich meine, das kann man natürlich schon tun, aber dann normalerweise eben nicht in die Sonne entfliehen, sondern sich wirklich ganz bewusst mit dem Winter und der Jahreszeit auseinandersetzen. Also ich kenne viele, die jetzt diese Rauhnächte wieder zelebrieren. Das ist so eine Möglichkeit, um wieder mehr in Kontakt zu gehen mit unserem wahren Kern. Denn wir sind nun mal ein Teil der Natur, auch wenn wir uns teilweise darüber erheben wollen. Aber im Idealfall gehen wir wirklich mit den Jahreszeiten mit und planen auch unser Jahr so, dass wir eben genau dort neue Dinge beginnen oder auch beenden, wo es jahreszeitlich auch am besten passt.
Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Aufgewacht, finde das Leben, das dich glücklich macht. Geben Sie doch mal ein paar Tipps aus diesem Kompass, der uns zu unseren Lebensträumen führen könnte.
Also erstmal ist es ganz grundsätzlich so, dass viele Menschen halt einfach verlernt haben zu träumen und eher so im täglichen Einerlei untergehen. Das heißt, das hat ganz viel mit Bewusstsein zu tun, wie gut man sich selber kennt und wie oft man sich einfach auch die Zeit nimmt oder sich erlaubt, noch zu träumen. Und wenn man da wieder hinfinden möchte, dann schafft man das, indem man sich einmal ganz in Ruhe damit auseinandersetzt, wie war das denn, als ich ein kleines Kind war, was wollte ich denn damals, wovon habe ich geträumt, wenn ich groß bin. Was ist mir so durch den Kopf geschwebt? Da habe ich ja noch nicht so zensiert wie als Erwachsener, sondern da habe ich mir tatsächlich noch erlaubt, mir den Raum zu nehmen, bis mir irgendjemand ausgeredet hat, was ich mir so vorgenommen habe. Dann gucke ich als nächstes auf die Träume, die ich aktuell habe. Also nicht unbedingt am Strand liegen und Cocktail trinken, weil das wird ja auch irgendwann langweilig, sondern eher so tiefere Träume, die immer wiederkehren. Und dann ist es immer noch hilfreich, sich zu erlauben, sich vorzustellen, dass wirklich alles möglich wäre und sich zu fragen, was würde ich dann tun, wenn ich nicht scheitern könnte, wenn ich genug Geld hätte und wenn wirklich alles auf der Welt für mich machbar wäre. Und wenn ich das dann so zusammentrage, idealerweise auch mir aufschreibe, dann bekomme ich schon viele Anhaltspunkte dazu, was für mich als Traum wirklich ja einen großen Unterschied machen würde, wenn ich ihn erreiche. Und daraus resultiert dann oft auch die Klarheit, diesen Weg zu gehen.
Ist da nicht auch die Gefahr, dass man sich noch etwas mehr Energie raubt, wenn man weiß, das klappt eh nicht?
Die energiebelastete Zeit ist eigentlich die davor. Wenn wir uns nicht trauen, uns mit unseren Träumen auseinanderzusetzen, das kostet wahnsinnig viel Kraft, weil ein Teil in uns spürt ganz genau, eigentlich würde ich gerne und der andere, der sogenannte vernünftige Teil, sagt, nee, bleib mal lieber da, wo du bist, das klappt sowieso nicht. Und dieser innere Kampf, das ist das, was uns Energie kostet.
Also wenn das dann klappt, klappt es dann auch mit dem Alltag etwas besser, gerade jetzt im Januar, wenn es so dunkel und kalt ist?
Ja, also das kann ich zumindest aus meiner persönlichen Sicht sagen, und ich kenne das auch von meinen Kunden, von meinen Kursteilnehmern, je mehr wir das leben, was uns wirklich entspricht, desto lebendiger und kraftvoller fühlen wir uns einfach. Auch jeden Tag, auch im dunkelsten Winter. Aber wenn wir uns jetzt jeden Tag zum Job quälen, dann ist es tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis uns irgendwann die Puste ausgeht, sprich die Energie. Das heißt, wenn in uns drinnen noch Träume sind, dann ist damit auch verbunden der Auftrag, uns unbedingt damit auseinanderzusetzen. Denn diese Träume, die zeigen immer das, was in uns noch drinne steckt und was wir bisher noch nicht oder zu wenig leben.
Schon mal an den Aufbruch denken und frische Energien mobilisieren. Daniela Baumeister im Gespräch mit Angelika Gulda. Sie ist Diplompsychologin, Bestsellerautorin und Coach. Was stärkt unsere Vitalität? Wo können wir jetzt Energie tanken? Darum geht es heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. In der Ruhe liegt die Kraft, so heißt es so schön. Das gilt auch fürs Teetrinken, und zwar speziell in der japanischen Kultur. Mit einer Tasse Tee zu neuer Vitalität. Das hat Inga Keusch versucht und dafür Yumiko Wieshoi, eine japanische Teemeisterin in Bad Homburg, besucht.
In meinen Händen halte ich eine Schale Tee. Seine grüne Farbe ist ein Spiegel der Natur, die uns umgibt. Ich schließe die Augen und tief in mir finde ich die grünen Berge und das klare Wasser der Quellen. Ich sitze allein, werde still und fühle, wie all dies ein Teil von mir wird.
So zitiert die Teemeisterin Yumiko Wieshoi einen japanischen Großmeister und beschreibt, worauf es bei einer klassischen japanischen Teezeremonie ankommt.
Bei der Teezeremonie dreht sich alles um Gastfreundschaft. Es ist ein Training, um einen Geist der Gastfreundschaft zu kultivieren.
Die Teezeremonie verläuft nach uralten Regeln und Vorgaben, die man in Japan auch als Teeweg bezeichnet. Yumiko Wieshoi gibt ihr Wissen in ihrem Unterricht an ihre Schülerinnen weiter. Konzentriert nehmen diese Platz, bereiten achtsam alles vor, schäumen den grünen Matcha-Tee mit heißem Wasser auf und trinken eine Schale Tee. Viel geredet wird dabei nicht. Aber es ist wichtig, sich beieinander zu bedanken. Davon ist auch die Schülerin Maria Deutsch fasziniert.
Immer wenn ich den Teeweg übe, dann merke ich, wie ich auch zur Ruhe komme, wie ich ins Gleichgewicht komme. Und es ist einerseits sehr anstrengend. Es steckt viel harte Arbeit hinter einer Teezeremonie und auch hinter der Übung. Aber auf der anderen Seite bekommt man auch sehr viel Energie dadurch.
Bei der Zeremonie geht es nicht um das bloße Einhalten der Regeln. Viel wichtiger ist es, sich die tiefer liegenden Werte der Gastfreundschaft bewusst zu machen. Wa, Kei, Se und Yak werden sie genannt.
Wa ist Harmonie, Kei ist Respekt und Se ist die Reinheit des Herzens und Yak ist das Stille oder Gelassenheit.
Und das Beste, das dabei entstehen kann?
Das Gefühl der Einheit von Gast und Gastgeber. Geschaffen durch die Begegnung von Herz zu Herz und das Teilen einer Schale Tee.
Wie eine Schale Tee zu mehr Ruhe und Gelassenheit helfen kann, das hat unsere Reporterin Inga Keusch bei einer japanischen Teemeisterin, nämlich bei Yumiko Wieshoi in Bad Homburg erfahren. Im Alltagsgrau Energietanken. Das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Alle Beiträge und Gespräche, die können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie sich interessieren für Spiritualität und Lebensorientierung, dann bestellen Sie doch unseren Newsletter. Alle 2 Wochen kommt er mit Hinweisen auf diese Themen in den Programmen des hr. Sie können ihn ganz einfach bestellen auf der Website www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.